Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Machen wir uns nichts vor, der Sommer geht, der Herbst kommt. Und das finden viele Menschen schlimm. Und das wahrscheinlich wegen Dingen wie Dunkelheit, Kälte, Regen oder Melancholie. Ab 21 ist hier der Podcast mit Uzträger. Wir haben aber auch Leute getroffen, die das anders sehen.
Ich bin jemand, der sich wahnsinnig auf den Herbst freut. Und für mich ist der Herbst so eine Art Neuanfang.
Erzählt uns Vanessa, von der wir später noch mehr hören werden. Dieser Podcast handelt von der Herbstliebe oder wie man den Herbst lieben lernen kann. Außerdem werden wir auch noch wissenschaftliche Hinweise bekommen, wie wir den Herbst am besten nehmen sollten, damit er uns gut tut und am Ende gefällt. Katrin, die gehört auch eher zu den Fans des Herbsts. Sie bloggt als Cat auf sevenstories.net und studiert Contentproduktion an der FH Wien. Und sie berichtet, dass sie derzeit von allen Ecken mit Sommerabschiedsschmerzen umringt ist, zum Beispiel in ihrer Timeline auf Facebook. Ich habe Katrin gefragt, was die Leute so erzählen.
Ja, also ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld, die den Sommer halt jedes Mal wirklich zelebrieren und wenn es nicht 40 Grad sind, ist es eigentlich gar kein Sommer. Und dann ist natürlich das große Drama, wenn plötzlich die ersten Wolken kommen, der erste Regen und oh mein Gott, der Sommer ist vorbei. Wo ich mir dann denke, so, ich bin eigentlich ganz froh, wenn es mal unter 30 Grad hat, weil ich halte die Hitze gar nicht aus. Also ich bin eher so dieser Zwischenmonatstyp. Und ja, ich bin eher so weg von den Extremen zum Mittelmaß. Das finde ich besser als wie diese große Hitze. Aber ja, andere sind da eben anders.
Und du magst den Herbst also sozusagen ganz besonders in dieser milden Variante. Was ist denn für dich noch das Besondere am Herbst?
Ja, also ich glaube, mit das Besonderste am Herbst sind die Farben. Dadurch, dass ich ja auch sehr viel mit Fotografie zu tun habe, sticht mir das sofort ins Auge. Und wenn sich dann die Blätter so verfärben von diesem Grün in diese warmen Töne, so Orange, Gelb, Rot, das ist für mich einfach wunderschön anzusehen. Und ich finde, das ist einfach so eine Seite von Herbst, die viele dann irgendwie nicht so wirklich sehen, sondern nur diese grauen Wolken und das Düstere. Und dann finde ich, sollte man da echt ein bisschen das Augenmerk auch drauf legen, was für ein schönes Farbenkleid der Herbst auch haben kann.
Du schreibst das auch sehr poetisch, muss man sagen, in deinem Blog. Ich zitiere, warum ich den Herbst liebe, weil er einfach einzigartig ist, weil alles stirbt, aber nicht leise, sondern mit einer Explosion aus Farben und Gerüchen und Worten. Wow.
Genau.
Aber da braucht man auch den richtigen Blick für, ne? Weil also häufig, wenn ich im Herbst aus dem Fenster gucke, sehe ich die graue Wolke.
Ja, ich glaube, da gibt es verschiedenste Tage. Also manchmal, wenn halt so diese warme Herbstsonne, dann ist das Ganze auch ein bisschen einfacher, ist auch schön zu sehen. Natürlich hat der Herbst auch ganz grausliche und dunkle Tage. Aber ich finde, man sollte den Herbst nicht so über den Kamm scheren und sagen, er ist nur grau und nur düster und nur hässlich. Denn das ist eigentlich keine Jahreszeit und deswegen finde ich, sollte man das dem Herbst auch eine Chance geben.
Auch wenn ich gerne auf deiner positiven Erzählung des Herbstes gerne dabei bin, trotzdem nochmal die Nachfrage, wie gehst du damit um, wenn dich dann auch mal so ein grauer Regentag erwischt? Die Melancholie und den Herbstfluss, den kennst du ja wahrscheinlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin überhaupt sehr anfällig, wenn das Wetter nicht so gut ist. Und ich habe dann so meine kleinen Gute-Laune-Tipps, wenn ich dann einfach gute Musik höre, also Musik, die auch wirklich schnell ist und wo man gut dazu tanzen kann. Ich treffe mich mit Freunden oder ich setze mich einfach wirklich in eine Ecke, lese ein gutes Buch und habe so eine Tasse Tee in der Hand, wie man das so klischee-mäßig oft sieht. Aber das hilft oft wirklich, wenn man so ein bisschen Abstand von dem Ganzen nimmt und sich dann mit positiven Dingen ablenkt.
Und du machst ja das fast schon geplant. Du hast so eine Art Herbst-Bucketlist, die kann man bei dir lesen. Was nimmst du dir da so vor?
Also was, glaube ich, am Platz 1 ist, das sind die Herbstfotos. Dadurch, dass ich ja eben auch Bloggerin bin, steht das sehr oben auf meiner Liste, weil das sollte man auch nutzen, wenn man all diese Farben hat.
Kommen wir gerne gleich nochmal ausführlicher zu, ja?
Ja, auch Kürbisse. Also ich bin jetzt nicht die größte Köchin, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich liebe halt Kürbis sehr und ich freue mich dann immer auf das erste Ofengemüse, wo ich dann den Kürbis so reinschneiden kann. Also das ist auch für mich so ein kleines Herbstritual, was ich gerne zelebriere.
Und eine Flaschenpost verschicken, was hat das mit Herbst zu tun und machst du das wirklich?
Also ich habe das tatsächlich schon mal gemacht. Ich mache das natürlich nicht jeden Herbst, aber ich finde gerade in Wien könnte man das wunderbar machen, so in der Donau vielleicht. Aber ich finde Flaschenpost verschicken, dadurch, dass der Herbst auch irgendwie diesen Unterton von neuen Anfängen hat, finde ich auch einer Flasche so ein neues Leben und auf eine neue Reise zu schicken, so eine ganz schöne Symbolik.
Und was schickst du da als Post auf den Weg und sollen dich da Leute anrufen, die das finden? Ist das tatsächlich so die gute alte Flaschenpost oder verabschiedest du dich da vom Sommer oder begrüßt den Herbst lyrisch?
Also meistens ist es eher so ein Zwischending. Also ich beschreibe dann oft so, was ich in dem Moment gerade denke und was ich mir halt wünsche, was der Finder von dieser Flaschenpost mit dieser Nachricht macht oder was sie für ihn tut, dass sie ihm ein gutes Gefühl gibt, dass sie ihn aufheitert. Also es ist eher nicht wirklich so auf die Jahreszeiten bezogen, sondern wirklich so ein kleines einfach auf die Reise schicken und hoffe, dass es jemand findet, der sich drüber freut.
Dann steht da noch zum Beispiel eines eurer Lieblingsbücher nochmal lesen als Tipp für die Leute, was man machen kann, auch um den Herbst sich gemütlich zu gestalten oder den ganzen Tag im Lieblingspulli verbringen. Und genau. Jetzt bin ich ein bisschen gestolpert, im Regen tanzen und dabei lauthals lachen. Das ist ja, wie du auch sagst, das ist ja wie so ein Filmbild. Im heißen Sommerregen tanzen, da bin ich bei dir, das kann ich mir gut vorstellen. Aber im Herbst, das klingt eher so nach nasskaltem Wind und einer Woche Fieber und Husten. Machst du das wirklich?
Ja, ich habe das schon sehr oft gemacht, auch auf Reisen. Es ist natürlich, wie du sagst, nicht unbedingt so toll, wie wenn es ein super warmer, toller Regen ist. Aber es heißt ja nicht, dass man sich da jetzt halbnackt auf die Straße stehen muss und sich dreht. Man kann das ja auch in einer tollen Regenjacke oder so machen. Aber es ist oft wirklich befreiend, wenn man weiß, okay, es sind jetzt nicht so viele Leute um einen herum,
weil die
meistens,
alle im Regen
wenn es
tanzen.
Wirklich regnet. Genau. Und meistens, wenn es regnet, dann ist man da eher alleine, weil viele Leute aus dem Regen flüchten. Und ich finde, man sollte auch dieses negativ angehauchte, so wie den Regen, auch einfach ein bisschen positiver machen und positiver gestalten und sich einfach mal denken, weißt du was, ich nutze das jetzt, ich drehe mich da jetzt einfach ein paar Mal und lache, weil das Leben ist schön und Regen braucht man auch, genauso wie den Sonnenschein.
Der Herbst, die Zeit, wo man noch unter den Profis ist, wenn man im Regen tanzt.
Genau, das und sind dann die Profitänzer unterwegs.
Und jetzt kommen wir nochmal zum Fotografieren. Da bist du ja auch einfach sehr viel unterwegs und machst das sehr ausführlich, gibst auch Tipps. Was ist denn wichtig, um den Herbst gut in Bildern einzufangen?
Also ich finde, der Vorteil beim Herbst ist, dass die Lichtsituation nicht so hart ist wie im Sommer zum Beispiel, weil da gibt es oft sehr, sehr heftiges Sonnenlicht oder sehr krasse Schatten. Und beim Herbst kann man am besten diese Golden Hour nutzen, also wenn so der Sonnenuntergang kommt, das ist im Herbst am schönsten, weil dann auch die Farben viel besser herauskommen. Und sonst kann sich eigentlich sämtliche Ideen, die Blätter enthalten und diese in die Luft werfen, sehr empfehlen. Also das ist erstens immer auch ganz lustig und sieht auch wundervoll aus.
Und okay, jetzt hast du es mir eigentlich schon beschrieben. Meine nächste Frage wäre gewesen, wie sieht denn das perfekte Herbstbild aus? Also die Blätter kommen drauf vor auf jeden Fall und deren Farben.
Genau, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man die Blätter in Szene setzen kann. Ich habe zum Beispiel ein Foto, wo ich mir zwei so Blätter wie so Ohren an den Kopf halte. Oder wo ich eben dann sie in die Luft werfe. Das sind eine von meinen Lieblingsbilder, weil die einfach so diese Lebendigkeit im Herbst zurückgeben. Es sind zwar in Anführungsstrichen tote Blätter, aber dadurch, dass man sie einfach nochmal hochwirft und ihnen einfach noch so in den Wind ein bisschen Bewegung mitgibt, hat er so was Lebendiges. Also das ist, glaube ich, mit eines meiner schönsten Motive.
Wie fotografierst du? Machst du auch viel Nachbearbeitung?
Also so Nachbearbeitung direkt nicht. Ich bearbeite hauptsächlich die Farben, so wie Helligkeit und Kontrast. So jetzt wirklich Bearbeitung wie ich würde etwas retuschieren, das nicht.
Das Motiv mit den Blättern, das kann ich mir sehr schnell vorstellen. Was sind andere Orte, was sind andere Momente, die im Herbst vielleicht besonders lohnenswert sind zu fotografieren?
Ja, also ich würde sagen, alles, was irgendwie mit der Natur zu tun hat und ich glaube, die hat jeder irgendwo in der Nähe, sei es ein Park, sei es ein See oder ein Fluss, weil alles sich so ein bisschen verändert und alles einfach ein bisschen anders aussieht. Im Herbst, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Frühling oder Sommer vergleicht. Ich finde aber auch so ein bisschen rustikalere Orte, wie irgendwie nur so ein Holzscheit oder Bahnschienen oder auch einfach zu Hause mit einer kuscheligen Decke. Ich finde, es kommt beim Herbst sehr darauf an, dass man einfach dieses Gemütlichkeitsgefühl und auch so dieses bisschen, es wird kälter transportiert. Und das kann man sehr gut mit Stoffen, wie zum Beispiel eben so feste Wollstoffe oder eben auch mit Symbolikbildern wie Teetassen zum Beispiel.
Und wenn wir jetzt über Orte sprechen, sprechen wir auch nochmal ganz kurz über das Reisen. Mhm. Du bist ja auch viel unterwegs. Wo genießt du den Herbst am ehesten?
Also ich würde sagen, ich habe da so meine zwei Favoriten für den Herbst. Das wäre einmal Budapest, weil Budapest ist eigentlich, ja, der Stadt tut der Herbst ziemlich gut. Ich war letztes Jahr im Sommer da, aber es sieht einfach im Herbst dann nochmal um einiges noch schöner aus. Hat dann so noch ein paar Farbspritzer drin und es ist auch nicht so heiß. was sehr gut ist, weil man in Budapest sehr viel laufen kann. Und das zweite ist Amsterdam. Ich finde auch, dass Amsterdam, da passt das so gut mit diesen ganzen Kanälen und mit diesen Gondeln auch ein bisschen. Und die Häuser, die passen sehr gut in das Bild vom Herbst rein.
Die Bloggerin Katrin hat uns nicht zuletzt erklärt, warum im Herbst die coolen Kids im Regen tanzen. Sie hat uns auch gesagt, warum eigentlich der Herbst insgesamt ein ganz dufter Kumpel sein kann.
Deutschlandfunk Nova.
Das war schon ein komisches Gefühl, als in der vergangenen Woche allen irgendwie klar war, das sind jetzt die letzten schönen, warmen Sommertage hier und dann ist Sense. Im Prinzenbad, im Freibad hier in Kreuzberg, war gefühlt der gesamte Bezirk anwesend, was den letzten Sommertag bademäßig und generell nicht besser gemacht hat. Aber mit Sommer ist ja jetzt eh bald Schluss. Gibt nicht wenige, die wegen der anrollenden Dunkelheit auch schon den Kopf hängen lassen. Vanessa aus Nürnberg gehört eindeutig aber nicht dazu. Vanessa ist Bloggerin. Schaut mal bei Pieces of Mariposa. Ja, sie sagt, endlich wieder Herbst.
Der Herbst weckt bei mir einfach irgendwie neue Energien. Ich bin jemand, der sich wahnsinnig auf den Herbst freut. Und für mich ist der Herbst so eine Art Neuanfang. Das ist, glaube ich, seit der Schule hängen geblieben. Und irgendwie packt mich diese Jahreszeit.
Aber neue Energien empfinden ja viele Menschen im Frühling zum Beispiel oder im Sommer, wenn es so heiß ist, dass man sich irgendwie, keine Ahnung, auch von der Sonne aktiviert fühlt, sage ich jetzt mal. Warum ist es bei dir ausgerechnet der Herbst?
Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also zum einen bin ich einfach ein Herbstkind. Ich habe im September Geburtstag, im Oktober habe ich Hochzeitstag. Es sind einfach so viele Sachen, auf die ich mich freue. Und wenn man dann 2, 3, 4 Wochen lang total unter der Hitze gelitten hat, dann finde ich es auch gerade modetechnisch, jetzt komme ich mal wieder auf das Blogger-Dasein zurück, ist das einfach so ein kompletter Neuanfang. Ich bin ein Fan von Layering, ich bin ein Fan von Spaziergängen durch raschelndes Herbstlaub. Ich liebe das einfach.
Verstehe. Und das kostest du dann so richtig aus?
Das koste ich bis zum letzten aus.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie verändert sich dein Leben im Herbst? Lange Spaziergänge mit raschelndem Laub. Bei diesem Bild weiß ich sofort, was gemeint ist. Danach, danach geht es mit einem schönen warmen Getränk irgendwie Richtung Kamin oder was kann ich mir da vorstellen?
Genau. Oder man trifft sich mit Freundinnen, entdeckt wieder neue Cafés. Es ist nicht mehr so dieser Zwang da. Man muss unbedingt raus und man muss irgendwie aktiv unterwegs sein, sondern man kann sich total gemütlich ein Buch schnappen, eine Kanne Tee kochen und sich den ganzen Sonntag ohne schlechtes Gewissen auf dem Sofa breit machen und eine schöne Zeit haben.
Oh ja, Sofa breit machen, da bin ich jetzt bei dir. Bist du auch so ein Typ, Kastanienmännchen basteln und überhaupt jetzt irgendwie werkeln zu Hause bei Spekulatius?
Tatsächlich mit meiner Nichte und meinem Neffen. Also Kastanien basteln, das wird jetzt auch wieder auf mich zukommen und Kürbisse schnitzen und irgendwelche Männchen zeichnen und mit Blättern die Kleider aufmalen und aufkleben, das ist schon immer toll.
Trotzdem müssen wir beide miteinander ehrlich sprechen. Der Herbst ist auch eine Zeit, wo Grün sich in Braun verwandelt und es fallen die Blätter. Wie nimmst du die Stimmung wahr? Ist das bei dir jetzt immer noch raschelnd und positiv und die goldene Oktobersonne oder siehst du auch diese andere Seite vom Herbst?
Ich sehe natürlich auch die andere Seite vom Herbst, weil so sehr ich den Herbst liebe, so sehr hasse ich den Winter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein großer Fan von der vielen Dunkelheit und ich sehe den Herbst aber einfach als das Sahnehäubchen, bevor dann der Winter anfängt.
Also die letzte Party, bevor du dich einkuschelst.
Genau.
Aber du hast vorhin schon darauf angespielt, modisch interessiert sich natürlich. Was machst du denn modisch dann ganz genau aus dem Herbst?
Also das hat tatsächlich gestern begonnen. Ich habe das ganz genau festgestellt. Ich habe mir unter anderem, das betrifft jetzt eher den Bereich Beauty, meine Nägel wieder in Beringtönen lackieren lassen. Oder habe jetzt dann auch begonnen, so die Sommersachen aus dem Schrank zu räumen, die ganzen kuscheligen Pullis zu holen, meine Baker-Boy-Mütze, also mein Mann sagt immer, dass das meine Kapitänsmütze oder meine Zugfahrmütze. Das ist so ein typisches Lieblingsteil im Herbst. Oder meine Lederjacken, Boots, ich könnte da stundenlang in Euphorie schwelgen, das ist einfach super.
Und Herbst in Nürnberg, ist das was Besonderes? Was
also ich finde, es ist tatsächlich auch Herbst in Franken, weil die Weinzeit ja auch jetzt total Fahrt aufnimmt nochmal. Jetzt werden die ganzen Trauben geerntet, der Wein wird vorbereitet und das ein oder andere Gläschen Wein kann man sich dann ja direkt am Weingut auch schmecken lassen in der goldenen, wärmenden Sonne. Das ist so meine Vorstellung von einem Wochenende.
Ja, sie liebt ihn offensichtlich wirklich. Die Bloggerin Vanessa über ihre Liebe zum Herbst. Man muss aber ehrlich sagen, Herbstmelancholie war jetzt auch schon zwischendurch mehrfach Thema. Wenn die Tage denn dunkler werden im Herbst, was macht das eigentlich jetzt genau mit uns? Was macht das mit unserer inneren Uhr? Wir werden es gleich erfahren.
Deutschlandfunk Nova.
Herbst, das ist ja auch so ein Gefühl, mit dem man lebt. Es kann schön sein, aber es kann einen auch vor Herausforderungen stellen. Und das hat dann auch mit den Bedingungen zu tun, in denen wir leben. Thomas Kantermann ist Professor für Chronobiologie. Chronobiologen beschäftigen sich mit unserer inneren Uhr und damit, wie die Umwelt diese beeinflusst. Mit ihm wollte ich über den Herbst sprechen, habe ihn aber erstmal gebeten zu erklären, was ist denn das, diese innere Uhr?
Die innere Uhr ist so etwas wie ihr innerer Terminkalender. Das heißt, wir haben eine innere Uhr, die in uns allen tickt und die genau weiß, wann was am Tag stattzufinden hat. Und jetzt ist das Interessante dabei, dass sich diese inneren Uhren mit den Jahreszeiten quasi synchronisieren. Die sind so gebaut, die inneren Uhren, dass sie genau den Körper vorbereiten. Es wird Sommer, es wird Winter, ich muss vielleicht ein paar Kilo zulegen, ich muss jetzt wieder aktiver sein. Und das macht diese innere Uhr auf täglicher Basis über die Augen zu messen, wie viel Tageslicht ist denn dort. Und dadurch entstehen dann eben auch saisonale, jahreszeitabhängige Verhaltensäußerungen beim Menschen, wenn man so will, die über die innere Uhr gesteuert sind.
Und was passiert denn mit uns und unserer inneren Uhr, wenn der Sommer geht und der Herbst kommt? Ich glaube, jetzt im September haben wir jetzt Ende September 2 Sonnenstunden weniger im Vergleich zum Monatsanfang.
Wir schalten in gewisser Weise in einen Sparmodus. Das heißt, es geht in eine Ruhephase rein. Das ist rein evolutionär über Millionen von Jahren so aufrechterhalten geblieben und wurde auch nie in Frage gestellt biologisch, dass wir in Wintermonaten einen Gang zurückschalten, dass wir die Ernte eingefahren haben, dass wir davon zehren, was wir zur Verfügung haben, dass wir aber auch genau wissen, wir können jetzt nicht so viel Nahrung finden wie in den Sommermonaten, deswegen müssen wir uns etwas ruhiger verhalten, wir dürfen länger schlafen, wir müssen das auch machen, weil wir uns mit den längeren Nächten da quasi synchronisieren. Und das ist so ein gradueller Übergang, der ist mehr oder weniger ausgeprägt stark, je nachdem, wo Sie leben auf diesem Globus. Und das ist in der heutigen Zeit oft in einem Konflikt, weil ja doch der eine oder andere sagt, naja, ich muss doch das ganze Jahr über gleiche Leistung bringen. Und das, was wir tatsächlich als Bevölkerung machen, ist nichts anderes, als dass wir so tun, als wäre das ganze Jahr über Sommer. Und da springen manche Körper eben ja, in eine andere Richtung und sagen, nee, Moment mal, ich merke doch ganz genau, jetzt wird es Winter und ich kann jetzt nicht immer das ganze Jahr Sommer spielen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt keine Ernte eingefahren, sondern wir haben unsere Kohle in den Sommerferien ausgegeben und müssen jetzt richtig schuften, damit wir was für die Weihnachtseinkäufe hinlegen können. Also mit Ruhepause steht ja nicht wirklich auf dem Programm in diesen modernen Zeiten. Aber ist das dann, dass dieser Konflikt, der dann auch dazu führt, dass manche Menschen melancholisch werden? Oder ist diese Melancholie eigentlich auch genau der natürliche Prozess, also diese Ruhe, diese Zurückgenommenheit?
Das ist auf der einen Seite so, dass tatsächlich eine, so wie Sie sagen, eine gewisse depressive Stimmung, eine gewisse Gemütsdrückung völlig normal ist in den Wintermonaten. Und diese Euphorie, die wir wahrnehmen, was manche als Frühlingsgefühle beschreiben, durch die längeren Tage, durch das Mehr an Sonne, dann das quasi wieder ausgleicht. Das muss man nur unterscheiden zwischen der quasi der Drosselung unserer Aktivität, die wir sowieso haben im Winter, die rein biologisch vorgegeben ist, und dem Gefühl, naja, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Also der Bereich der Depression ist ja ein sehr weites Feld. Wenn ich merke, ich kann meinen Alltag nicht mehr bestreiten, dann muss ich mal mit einem Mediziner reden und mir das abchecken lassen. Wenn ich merke, naja, ich fühle mich so ein bisschen melancholisch, aber ich kriege das noch alles hin, dann ist das wahrscheinlich auch keine klinisch behandlungsbedürftige Depression. Dann ist das tatsächlich durch den saisonalen Wandel verursacht.
Das ist dann eine angenehme Verstimmtheit, die man einfach quasi umarmen sollte.
Ja, und das haben wir, glaube ich, in der Masse als Gesellschaft vergessen, dass wir das dürfen, dass wir durchaus die Erlaubnis haben, von der Natur im Winter einen Gang zurückzuschalten und das mehr an Energie, das wir im Sommer haben, dann produktiv zu nutzen und nicht so zu tun, als würden wir als Menschen völlig losgelöst von der Umwelt leben.
Also gegen den eintretenden Lichtmangel oder sagen wir mal das weniger Licht, was wir abkriegen. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Lichtquellen. Es gibt ja auch diese Blaulichtquellen von LEDs zum Beispiel, vor denen Sie in der Regel dann eher vorm Schlafengehen warnen. Was für Licht ist denn zuträglich?
Tageslicht. In der Regel ist es Tageslicht. Das ist das Erste, was wir empfehlen. Völlig unabhängig, ob es jetzt draußen ein wolkenverhangener Januarhimmel ist. Da ist immer noch genügend Licht draußen. Also auf jeden Fall raus. Idealerweise morgens, direkt nach dem Aufstehen und dann abends aufpassen mit der künstlichen Beleuchtung. Man kann so Pi mal Daumen sagen, wenn draußen die Sonne untergeht, Dann aufpassen mit der künstlichen Beleuchtung. Wenn ich merke, ich reagiere darauf, wenn ich merke, ich bräuchte vielleicht etwas mehr Schlaf, dann kann ich mir das dadurch schon ein Stück weit erleichtern, dass ich eben die Abende dunkler mache, vor allem die Nächte, das ist ganz wichtig, ab 2 Stunden vor dem Schlaf mit dem Licht vorsichtig sein, nicht das Licht ausmachen. Wir wollen jetzt nicht, dass jemand zu Hause stürzt oder ähnliches.
Das wollen
wir einfach
nicht.
Einfach mal überlegen, brauche ich denn die dritte Lampe auch noch? Und vor allem sind es dann diese Geräte, die wir mit ins Bett nehmen, die wir dann direkt vor der Nase haben. Das Licht ist das eine dabei. Das andere ist sicherlich auch, was wir inhaltlich machen, dass wir vielleicht dann im Bett, wenn wir noch E-Mails checken oder so, dann nochmal aufgewühlter sind, dann auch schlechter in den Schlaf finden. Da kommt dann eins zum anderen. Grundsätzlich muss man sich nur merken, Licht hält uns wach und Licht macht uns wach.
Und die echte Uhr wird ja dann irgendwann umgestellt und kann uns dabei helfen, noch mehr Licht abzukriegen, oder ist das alles Quatsch?
Ja, wir gehen ja dann wieder in die gute Umstellung sozusagen. Jetzt haben wir ja die Sommerzeit, das ist ja die schlechte Zeit, wobei man ja immer sagen muss, es gibt ja keine Sommer- und Winterzeit, das sind ja Kunstprodukte. Wir machen ja nichts anderes, als dass wir 7 Monate im Jahr während der Sommerzeit in der falschen Zeitzone leben. Wir leben ja in einer in den Osten verschobenen Zeitzone, eine Stunde früher. Und da gehen wir jetzt quasi wieder in die richtige Zeitzone. Das macht tatsächlich vielen Menschen das Leben einfacher, weil sie sich dann wieder besser synchronisieren können mit der Umwelt.
Der Chronobiologe Thomas Kantermann über die innere Uhr, das richtige Licht und die gute und die schlechte Zeitumstellung.
Deutschlandfunk Nova.
Ab 21 der Podcast von der Herbstliebe. Ich hoffe, ihr könnt spätestens jetzt auch den Herbst umarmen, so wie er ist, so wie ihr seid, das Sahnehäubchen, bevor der Winter beginnt.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Oberammergau. Der Pressesprecher und zukünftige Jesusdarsteller der Oberammergauer Passionsspiele, Frederik Majet, möchte beim Einzug nach Jerusalem weiterhin auf einem Esel reiten. Die Organisation PETA hatte den Vorschlag gemacht, künftig lieber einen E-Roller zu benutzen. Begründung: Jesus würde heute nicht mehr auf einem Esel reiten. Er würde sich mit einem tier- und umweltfreundlichen Elektromobil fortbewegen. Dem Sender SWR sagte Majet heute: Der Umstieg auf einen E-Scooter sei für ihn nur schwer vorstellbar. So ein Tretroller passe nicht wirklich gut in das historische Bühnenbild. Das Tierwohl sei ein wichtiges Gut und das Anliegen von Peter nachvollziehbar. Es ist auch im Sinne Jesu, dass wir schauen, dass es den Menschen, der Umwelt und auch den Tieren gut geht, sagte Majet wörtlich. Dem Esel, der beim letzten Mal bei den Passionsspielen dabei war, gehe es aber sehr gut. Er, Majet, könne das bezeugen, schließlich gehe er das Tier gelegentlich auf seiner Weide besuchen. Auch sei der Esel stets gern auf die Bühne gegangen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.